herzlich willkommen bei Zufrieden. Am 30. Mai erscheint Silent Promises, das literarische Debüt meiner Schwester Sophie. Und deswegen spreche ich in dieser Folge mit Sophie über ihren Weg vom ersten Geistesblitz bis zum fertigen Buch. Sie erzählt uns unter anderem, warum sie ihre sichere Stelle in der Werbebranche gekündigt hat und was es bedeutet, für seinen eigenen Traum loszugehen. Es ist ein richtig schönes Gespräch unter Schwestern geworden und wenn du uns sehen möchtest, dann kannst du das Interview sogar auf YouTube per Video sehen. Und natürlich noch als kleiner Disclaimer, die Folge enthält unbezahlte Werbung. Viel Spaß mit der Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zufrieden. Und heute ist eine ganz, ganz, ganz besondere Folge, denn ich habe einen Interviewgast. Die liebe Sophie ist bei mir.
Hallo.
Und Sophie ist nicht nur eine wunderbare Frau und wunderbare Autorin, wie ich gleich nämlich noch näher ausführen werde, sondern Sophie ist auch meine liebe Schwester. Mhm. Und daher ist es für mich eine große Ehre und eine ganz, ganz große Freude, dass du hier bist. Und ich erzähle euch mal ein bisschen was über Sophie, damit ihr auch eine Idee davon bekommt, wer sie ist, was sie getan hat und was wir in diesem Gespräch noch alles Schönes besprechen können. Und zwar, Sophie hat ihr Studium der Literaturwissenschaft, Das ist so Germanistik mit Spezialisierung auf Literatur, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in Hamburg und Marburg begonnen, hat auch Psychologie studiert, also hat es in Hamburg und Marburg absolviert und hat dann einen Job im Verlagswesen begonnen. Das war immer ihr großer Traum. Wir kommen auch noch gleich auf ihre Träume. Und hat dann eine Ausbildung zur Schreibtherapeutin gemacht in der Zeit und ist dann übergegangen in eine Werbeagentur. Und dann war sie nach einer gewissen Zeit da nicht mehr so glücklich. Können wir gleich auch besprechen. Und dann hat sie begonnen, ihre Träume zu verwirklichen und ja, ihr Leben ganz umzugestalten. Und ihr wisst ja, in diesem Podcast geht es darum, wie man sein Leben auf das Wesentliche fokussiert. Und deswegen könnte ich keinen tolleren Gast vorstellen als Sophie.
Danke, ich freue mich sehr über die Einladung.
Na klaro. Ja, erzähl mal, wie hat das damals begonnen, dass du gesagt hast, irgendwie möchte ich was anderes im Leben?
Also der Job in der Werbeagentur war nie so das Nonplusultra. Ich glaube, das wusste ich von Anfang an, aber es war eine sehr gute Übergangslösung damals zu der Zeit. Aber richtig zufrieden war ich da nie. Ich habe zu der Zeit dann irgendwann meine Ausbildung zur Schreibtherapeutin gemacht und da so ein bisschen in andere Bereiche reingewittert und gedacht, okay, da könnte vielleicht eher was liegen, wo ich mich auch mehr mit identifiziere. Es hat dann aber nochmal so ein halbes Jahr gedauert. Also meine Selbstständigkeit, die ich dann gegründet habe, die basiert vor allem auf dem Autorinnensein. Und also, okay, jetzt hole ich da ein bisschen aus. Aber also viele Autorinnen haben das, dass sie schon immer geschrieben haben, schon immer Autorin werden wollen. Ich hatte das nicht unbedingt so.
Wirklich? Naja. Also ich meine, ich bin ja mit dir aufgewachsen.
Ja, okay, sag.
Also ich würde schon sagen, dass du immer irgendwie diesen Traum auch hattest, zu schreiben. Dass dich das Schreiben und Bücher einfach dein ganzes Leben lang also schon mal interessiert hat, würde ich sagen.
Ja, also gelesen habe ich immer und geschrieben habe ich vor allem Tagebücher und so. Also es waren eher, ich habe so meine Gefühle niedergeschrieben. Ich glaube, das habe ich oft gemacht. Aber es war seltener, dass ich mir Geschichten ausgedacht habe oder Geschichten auch zu Ende geschrieben habe oder überhaupt geschrieben habe. Ich weiß noch, dass ich da, also Richtung Abi hatte ich schon, habe ich mit dem Gedanken irgendwie gespielt. Autorin wäre ja schon ganz cool, aber ich habe mich immer für nicht kreativ genug gehalten. Mhm. Ich dachte, ich könnte schreiben, aber nicht Geschichten ausdenken. Okay. Und deshalb war das lange irgendwie nicht so wirklich ein Thema. Und ich dachte auch, dass es ein sehr einsamer Beruf ist, den ich nicht unbedingt verfolgen will. Aber ich habe mir immer über die Jahre Notizen gemacht, wenn ich so kleine Ideen hatte für Geschichten, die vielleicht noch nicht so ein großes Ganzes irgendwie ergeben haben. Aber ich hatte so ein Büchlein, da habe ich immer meine Sachen notiert. Und dann Sprung zurück in die Agentur, als ich dann allmählich unzufriedener wurde. Da habe ich dann meine Notizen zufällig wiedergefunden. Also Notizen zu meiner allerersten Geschichte, die ich geschrieben habe. Oder das erste Buch, was ich dann auch fertig geschrieben habe. Da habe ich die einzelnen Notizen wiedergefunden und habe zufällig zu der Zeit jemanden kennengelernt, der in Nepal gearbeitet hat. Und ich habe mir seine Lebensstory angehört und habe mich an meine Ideen erinnert und dachte dann plötzlich, das ist ein Match, irgendwie, das passt. Also es war wirklich so ein Calling, könnte man sagen. Und dann hatte ich einfach eine Geschichte, die ich schreiben wollte. Das war das erste Mal, glaube ich, wirklich in meinem Leben, dass ich dachte, okay, diese Geschichte könnte ich wirklich schreiben.
Das wusste ich bis heute nicht. Ja. Und vielleicht nochmal zu dem Match. Es war jetzt, glaube ich, kein Match mit dem Typen oder so.
Nein, es war ein Match bei Tinder.
Es war damals ein Tinder, wirklich.
Ja. Aber es war kein...
Okay, daraus ist nichts, zumindest nicht, dass ich wüsste.
Daraus ist nichts geworden, aber bis heute verdanke ich dem Typen wirklich sehr viel. Einfach, weil er meine Muse damals irgendwie war, der vieles dann ins Rollen gebracht hat. Vor allem, weil der auch... ein sehr individuelles Leben gelebt hat, anders als das, was ich bisher kannte in Unternehmen, genau.
Dasein,
und das hat mir so ein bisschen die Tür und die Augen geöffnet, wie es auch sein könnte. Also der hat dann auch viel in Cafés gearbeitet und so und dementsprechend war ich davon einfach inspiriert. Also ich habe zum ersten Mal gesehen, wie jemand das anders macht, als ich es immer gemacht habe und dass mir das vielleicht viel mehr liegen würde, als das, was ich bis dahin gemacht habe. Und dann kam so ein ganz klassischer Tag in der Agentur, wo mein Chef die Ziele der Agentur durchgegangen ist und da sich mit einer PowerPoint da vorne hingestellt hat und erzählt hat, wo wir überall hinwollen. Und je länger ich dem zugehört habe, desto mehr sank meine Laune beziehungsweise auch meine Motivation. Also da dachte ich wirklich, ich bin nur irgendein Rädchen in diesem Zahnrad. Und also keins dieser Ziele war einfach meins. Und ich habe mich damit, also ich dachte wirklich, was mache ich hier? Und es war wirklich so ein, in dem Moment habe ich die Entscheidung einfach gefällt, ich werde kündigen und mache mich selbstständig. Ich habe jetzt meine Geschichte, die werde ich jetzt schreiben und ich werde Autorin. Also es war wirklich so ein, ich glaube, am nächsten Tag bin ich sogar schon zu meinem Chef dann gegangen und habe gesagt, dass ich glaube, ich möchte kündigen.
Krass.
Ja.
Das kann ich gar nicht mehr so in der Form erinnern. Ich weiß nur, dass du irgendwann gesagt hast, dass du kündigst und dass du da eh unzufrieden warst. Ja, sehr, sehr spannend. Und dann warst du eigentlich wie viele Jahre unterwegs von dem Moment an?
Genau, also die Geschichte geht quasi weiter. Mein Chef meinte dann, ich hatte damals schon einen Urlaub nach Bali gebucht, für 3 Wochen alleine. Ich wollte einfach mal ohne irgendeinen Plan 3 Wochen verreisen, mal sehen, wo mich das Leben so hintreibt. Und ich bin dann zu meinem Chef eben gegangen, habe ihm gesagt, ich bin einfach unglücklich, ich möchte kündigen. Und dann meinte er, ja, okay, du hast deinen Urlaub, jetzt kommt in 2 Wochen. Ich glaube, das war wirklich, und dann meinte er, flieg erstmal nach Bali, nimm dir diese 3 Wochen, komm zurück und dann sprechen wir da nochmal drüber.
Ja.
Meine Entscheidung war eigentlich schon gefällt und wurde dann erst recht gefällt, als ich dann in Bali war. Vor allem alleine auch, da habe ich angefangen schon ein bisschen zu schreiben. Ich hatte damals einen Blog, da habe ich viel geschrieben und habe da festgestellt, dass solange ich das Schreiben habe, ich niemals wirklich alleine sein werde. Mhm. Weil ich konnte da mit meinem Computer einfach ins Café gehen, alleine und schreiben, wenn ich nicht wusste, was ich machen soll, wenn ich mich irgendwie alleine unwohl gefühlt habe.
Ja,
genau, also es war irgendwie dann so mein Freund, mein Computer war mein Freund. Und dann habe ich allerdings einen anderen Freund kennengelernt, meinen jetzigen Ehemann. Genau, mein jetziger Ehemann, der US-Amerikaner ist und damals schon online gearbeitet hat.
Also als digitaler Nomade.
Genau. Und der war auch für ein paar Wochen in Bali, auch alleine, aber hat da eben gearbeitet in seinem Online-Job. Und dann... Ja, das the rest is history so ein bisschen. Also das war ging alles ganz schnell. Love at first sight. Und dann war aber klar, dass wenn wir zusammenbleiben wollen durch unsere unterschiedlichen Nationalitäten, dass für mich eine Selbstständigkeit die einzige Möglichkeit ist, weil wir dann auch reisen können oder beieinander eben sein können und wir lokal jetzt nicht irgendwie gebunden sein. Damals war das mit Homeoffice und Online-Jobs ja noch nicht so. Genau.
Denn und das war 2019.
Genau, das war vor Corona und da war das noch nicht so gängig. Also es hat meine Entscheidung, die sowieso schon da war, eigentlich nur bestätigt, dass ich das machen will. Und dementsprechend bin ich dann auch heimgekommen, habe gekündigt, habe das durchgezogen. Ich musste dann wegen Kündigungsfrist und so, war ich noch 3 Monate im Job, in der Agentur. Und ab dann war ich dann aber mit meinem jetzigen Mann eben unterwegs. Also gerade durch diese Situation sind wir dann 5 Jahre lang gereist.
Ja, und dann hast du Bücher geschrieben.
Und währenddessen habe ich Bücher geschrieben, genau.
Genau. Und du hast auch dann auf der Bali-Reise hast du dann schon jemanden kennengelernt, eine Frau, oder?
Das war in Nepal.
Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich noch an die Fotos, die ich bekommen habe. Auf einmal ganz viele Ausflugsbilder und da war immer irgendwie so eine junge Frau mit dabei. Und ich so, ja, wer ist denn das? Und vielleicht können wir kurz nochmal über sie sprechen.
Ja, kennen wir. Und ist eigentlich ganz lustig, weil das auch alles zusammenhängt, weil wir sind nach Nepal dann auch gegangen, wegen meiner Buchidee,
Du hast eine Buchidee, die sollte teilweise in Nepal spielen. Und daran hast du geschrieben wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon.
Genau, also ich habe dann angefangen daran zu schreiben. Aber ich wollte eben auch nach Nepal, um mir das alles anzugucken. Nicht nur von diesem Typen die Erzählungen zu bekommen. Und dann sind wir nach Nepal und da haben wir dann Georgia kennengelernt. Georgia kommt aus Australien und sie war da für so ein freiwilliges Hilfsprojekt. Wir haben sie auf so einer Tour kennengelernt, so einer Wandertour, und sie ist aus Melbourne, eben aus Australien, und es hat einfach, also das ist eine sehr herzensgute Person und sie ist eigentlich meine richtige Muse, weil sie mich in vielerlei Hinsicht sehr inspiriert hat. Also sie hat mir viele Geschichten erzählt, die sie in Nepal erlebt hat, die ich auch in mein erstes Buch dann integriert habe. Aber tatsächlich das Buch, weswegen wir heute da sind, hat eine Protagonistin namens Georgia.
Ja.
Und das ist tatsächlich an meine echte Georgia aus Australien, die ich damals in Nepal kennengelernt habe, angelehnt.
Genau. Also als Inspiration einfach, ne? Oder?
Als Inspiration, aber die erste Szene im Buch ist tatsächlich Georgias Geschichte.
Mhm.
Und genau, also so ist diese Buchidee, weshalb wir hier sind, überhaupt.
Eine weitere Buchidee.
Genau. Ja. Georgia hat mir damals erzählt, wie sie ihren damals derzeitigen Freund kennengelernt hatte. Und das war nämlich so, dass ihre beste Freundin ein Auge auf einen Musiker geworfen hatte. Und sie hat sich den halt immer angeguckt und wollte, dass Georgia mal mitkommt und sich den mal anschaut. Und dann hat sie das gemacht, ist mitgekommen in den Club, wo der immer aufgetreten ist. Und dann hat es halt zwischen Georgia und dem Typen gefunkt und nicht zwischen der besten Freundin und dem Typen. Und als sie mir das damals erzählt hat, dachte ich, okay, das sind so Stoffe, aus denen Geschichten einfach geschrieben werden.
Das sind eigentlich so Sachen, die kennt man nur aus dem Film, sowas, so irgendwie, genau. Oder aus dem Buch halt jetzt in dem Fall. Und das ist aber im wirklichen Leben so passiert.
Ja. Genau, es ist wirklich so passiert, dient als Aufhänger in diesem Buch, ist letztendlich natürlich eine ganz andere Geschichte geworden als jetzt die von der echten Georgia, aber tatsächlich war ihre Geschichte so der Anstoß, diese dann, mein Buch dann zu schreiben.
Genau, also das heißt, du hast ein Buch geschrieben, als ihr unterwegs wart in Nepal, hattest dann schon wieder eine nächste Buchidee. Und ich weiß ja, dass du jetzt, ihr wart jetzt ab 2019 unterwegs, jetzt haben wir 2025, du hast jetzt mittlerweile 4 Bücher, du bist beim 5. jetzt gerade geschrieben. Genau, eins davon steht hier bei uns. Und gibt es ab 30.05. zu kaufen, jetzt schon vorzubestellen. Das heißt, ihr könnt euch das für den 30.05. schon sichern, wenn ihr jetzt Lust habt. Alle Links sind natürlich in den Shownotes. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn wir nochmal zurückkommen zu deinem Werdegang? Du schreibst, aber wie ist das eigentlich so, wenn man sagt, ich möchte gern Autorin, ich möchte gern Schriftstellerin sein und du bist ja erstmal im Schreibprozess ohne jegliches Feedback. Wie kommt man dann in diese Verlags-, in diese Buchbranche rein? Wie funktioniert das?
Es ist schwierig.
Ja, das stelle ich mir vor.
Und es ist auch, also ich muss dazu sagen, dass jede Autorin, jeder Autor das irgendwie anders macht. Gerade auch sowas, viele fragen immer, wie ist so der Tag einer Autorin? Und manche sagen, es ist ein klassisches 9-to-5 eigentlich. Manche aber wirklich machen 3 Wochen lang gar nichts, um dann, wenn sie Deadline-Druck haben, dann 2 Wochen durchzupowern. Also es ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Ja. Ich kann von meiner Seite aus nur sagen, Disziplin ist das, was mich da durchgebracht hat.
Also nicht nur kreatives, romantisches Dasein.
Nein, ja. Also das Schreiben ist letztendlich ein Job wie jeder andere auch. Wenn man das zu Ende schreiben will, dann muss man auch Dinge schreiben, auf die man gerade keine Lust hat. Also man kann natürlich mal kreuz und quer schreiben und mal was vorziehen. Oder gerade beim Schreiben ist es ja nicht nur das Schreiben, man muss auch recherchieren, vielleicht mit Kontakten sprechen. Oder eben auch, weil du jetzt die Buchbranche erwähnt hast, wie komme ich da jetzt rein? Vielleicht sich eine Agentur suchen. Also so, es gibt immer andere Dinge, die man auch noch machen kann, ja. Aber trotzdem, also ich habe auch oft dann keine Lust, weil es gerade irgendwie was ansteht, was ich eigentlich gar nicht machen will oder gar nicht schreiben will.
Aber wenn du dich zurückversetzt in die Zeit, in die Sophie, die in der Werbeagentur saß, sind es, wie fühlt sich das an?
Das sind Welten.
Ja.
Das sind Welten, aber also vor allem auch durch den Job an sich, aber auch einfach die Freiheit, die mit der Selbstständigkeit kommt.
Ja.
Also es ist einfach, wie gesagt, Disziplin gehört dazu, weil wenn du selbstständig bist, nur du kannst dich dazu bringen, dich hinzusetzen und dementsprechend auch Geld zu verdienen. Aber letztendlich dieses Wissen, okay, heute geht's mir nicht so gut, heute mache ich einfach nichts oder heute läuft es einfach nicht, also lasse ich sein und da niemandem recht finden. Also einfach dieser Druck wird einem da so genommen, dass ich glaube, es ist trotzdem leichter, dann auch montags bis freitags oder dann mal am Wochenende zu arbeiten. Also einfach, weil es mein freier Wille ist.
Ja, klar. Ja. Und wie kam das dann zu deinem ersten Buchdeal?
Ja, eine lange Reise. Wie du erwähnt hast, habe ich mittlerweile schon 4 Bücher geschrieben.
Ich durfte auch bis jetzt alle lesen, zumindest jeweils in ihrer Erstversion. Ja.
Genau. Und das, was jetzt erscheint, weshalb wir heute hier sind, das ist das 3. von diesen 4. Also ein bisschen random. Und man muss, also wie gesagt, um in diese Buchbranche zu kommen, ist es sehr empfehlenswert, sage ich mal, eine Agentur zu haben, eine Literaturagentur. Es ist kein Muss. Man kann sich auch so bei Verlagen direkt bewerben, aber das ist sehr schwer. Und der andere Weg ist eben über eine Literaturagentur. Das heißt, das ist so das, wo ich mich bewerben musste, wo ich welche raussuchen musste, in der Hoffnung, dass sie mein Projekt irgendwie mögen, so wie Künstler das einfach ihre Agenten haben.
Ja, du bist ja als Schriftstellerin auch eine Art von Künstlerin, ja klar.
Und ich habe nach dem ersten Buch tatsächlich schon eine Literaturagentur gefunden damals. Aber die Chemie hat einfach auch nicht so richtig gepasst zwischen uns. Und bei der habe ich das erste und das zweite Buch geschrieben und die hat es nicht vermittelt bekommen. Und da ich eben nicht so zufrieden war, habe ich dann entschieden.
Diese Bücher übrigens wunderbar. Also ich weiß nicht, warum sie nicht vermittelt wurden, aber wie dem auch sei. Also ich finde, es lag nicht an den Geschichten.
Nein, aber das ist leider auch die Branche an sich. Also es liegt ganz oft nicht nur an den Geschichten, es liegt an vielen anderen. Aber damals hatte ich einfach kein Glück. Aber es war auch gut, weil ich habe mich dann eben von dieser Agentur getrennt und habe dann mit dem 3. Buch, mit dem, was jetzt draußen ist, meine jetzige Literaturagentur gefunden. Und da bin ich sehr happy. Das ist eine der größten oder angesehensten in Deutschland. Und da bin ich sehr happy. Und die waren begeistert von dem Projekt und haben das dann mit auf die Frankfurter Buchmesse genommen. Und haben es da dann den Verlagen angeboten. Also meine Agentin sozusagen, die tritt jetzt an die ganzen Verlage heran und versucht, Deals für mich auszumachen. Aber ich muss sagen, also das ist auch immer unterschiedlich. Und eigentlich dauert es nicht so lange, aber bei mir hat es dann auch noch mal ein Jahr gedauert, bis ich meinen Buchvertrag dann hatte. Also es war ein langer Weg. Meine Agentin hat mein Projekt angeboten und ein Jahr später hatte ich dann Interesse von einem Verlag, woraufhin das dann nochmal allen anderen angeboten wurde, in dem Sinne, okay, wir haben jetzt ein Angebot, wollt ihr mitbieten? Und da hat sich dann noch ein anderer Verlag gemeldet, der es jetzt dann auch geworden ist.
So krass. Und das, also weil man merkt richtig, du gehst für deinen Traum los. Aber du musst nochmal richtig am Ball bleiben. Und du wirst immer wieder quasi, wenn man will, so will, ja nicht wie so zurück, aber es wird immer wieder so ein getestet. Wie weit gehst du sozusagen noch mit deinem Traum mit und was nimmst du alles für Hürden dann mit und für Ablehnung zum Teil oder so, ne? Also wenn du jetzt sagst, bei der einen Agentur hat es nicht geklappt und so, also du musst schon richtig einen großen Drive haben, um das dann die ganze Zeit durchzuziehen, wenn andere Leute immer noch irgendwie im Angestelltenverhältnis Konzernkarriere machen oder so, ne? Ja. Das ist ja schon einfach, ja, was hat dich da angetrieben?
Ich schätze, ich liebe das, was ich tue. Also es fällt mir manchmal schwer, das zu sagen, weil es ist eine kleine Hassliebe mit dem Schreiben. Aber letztendlich kann ich mir nichts Schöneres vorstellen, als Geschichten zu erfinden, die dann vielleicht andere irgendwie auch lesen wollen würden. Aber ich glaube, es ist einfach die Sache an sich. Also wenn ich was schreibe, was mir wirklich gut gefällt oder womit ich selbst zufrieden bin, was immer so ein bisschen das Problem ist manchmal, dann ist das ein echt tolles Gefühl. Und es ist einfach meine Leidenschaft.
Es ist einfach, es soll irgendwie so sein, ja, oder so, ne? Also was anderes kommt irgendwie nicht in Frage.
Nein, aber es stimmt schon. Also wie gesagt, man braucht aber auch viel Disziplin, ja, aber auch sehr viel, eine große Frustrationstoleranzgrenze. Ja. Also das muss man schon alles mitbringen. Aber ich habe das letztens jetzt auch wieder gemerkt, als ich mal wieder eine schlechte Nachricht aus der Buchbranche bekommen habe, wie schnell ich mittlerweile auch von diesen Niederlagen, wenn man das jetzt so nennen will, wieder aufstehe. Also ja, ich höre mir das dann an und dann 2 Tage später denke ich, ja egal, mach einfach weiter. Ja, also ja. Von daher, da bin ich mittlerweile schon sehr resilient geworden, glaube ich.
Ja, also voll gut, weil gerade wenn es so um die eigene Kunst geht und so, ist man ja irgendwie an sich ja nochmal, finde ich, noch verletzlicher. Ich stelle mir das anders vor, als wenn ich jetzt von meinem Chef oder meinem Kunden irgendwie für eine PowerPoint-Präsentation, die ich gemacht habe, vielleicht so negatives Feedback bekomme, aber so sein Buch, sein Baby, woran man Monate oder Jahre, yeah, oder wie auch immer geschrieben hat, was man vielleicht schon Jahre mit sich im Hinterkopf hat und das dann irgendwie von anderen Leuten irgendwie zerfleischt. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es in deinem Fall zerfleischt war, aber so zu bekommen, dass das so ist, einfach den schon mal überhaupt auf dem Präsentiertablett zu präsentieren, da macht man sich ja schon so angreifbar und so. Also das erfordert ja viel Mut, oder?
Also. Ja, schon. Also ich sag mal so, positives Feedback höre ich sehr, sehr gerne. Also das sauge ich wirklich so auf wie so ein Schwamm. Und das kommt aber auch mit diesem jahrelang, man sitzt da alleine dran, man hat keine Ahnung, ob das irgendwem, yeah, gefällt. Man kriegt nie irgendein Feedback, ob das, was man, also wie oft ich da saß und dachte, was machst du denn eigentlich hier? Also es wird doch nie, also wen interessiert denn das? Aber von daher, wenn dann jemand sagt, okay, mir hat es wirklich gefallen, dann freut mich das schon sehr. Also das muss man schon zugeben, das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Ich muss aber auch sagen, dass Kritik mich relativ kalt lässt, bisher, ja, zumindest. Gut, ja. Und ich glaube, also ich weiß nicht, das Buch ist noch, ist nicht, ja, draußen. Noch nicht draußen. Das ist noch nicht draußen, aber trotzdem, ja, ja, manchmal, ja, ist halt nicht dein Geschmack oder so. Ja. Und also ich glaube, dass da 2 Sachen helfen. Das eine ist, oder nee, also das eine sind Selbstzweifel, die ich immer habe beim Schreiben gerade. Und dieses, wer will denn das eigentlich lesen? Wen interessiert das? Das ist manchmal hilft das schon auch bei Enttäuschungen. Also weil, ja, also wenn jetzt jemand sagt, okay, das war nicht so meins, dann ist, ja, verstehe ich auch irgendwie, weil man diese Selbstzweifel halt hat. Okay. Also das schützt einen so ein bisschen davor. Und das andere ist aber, was ich mir persönlich immer versuche zu sagen, dass ich in allererster Linie für mich schreibe, beziehungsweise sobald, also das habe ich damals auch in meinem Studium, gerade in so Kommunikation und so Kursen, war das immer, wenn die Botschaft raus ist, dann der Rezipient macht dann mit der Botschaft, was er möchte. Ja, und so empfinde ich das auch so ein bisschen mit dem Buch. Also ich habe meinen Teil in die Mitte jetzt gegeben, die Botschaft ist jetzt draußen, aber ich kann überhaupt nicht beeinflussen, was die anderen daraus machen, was sie darin lesen, und das ist auch total okay, die haben ganz andere Geschichten. Ja. Also ich glaube, mir gelingt das schon in dem Sinne, dass ich mich davon ein bisschen distanzieren kann.
Ja, sehr, sehr gut.
Und einfach weiß, das Ergebnis für mich ist so, wie ich das haben wollte. Und
ich bin so gespannt, weil ich durfte ja von all deinen Büchern die Erstversion jeweils lesen. und meinen Senf in Anführungszeichen dazugeben. Ich hatte keinen Senf dazu zu geben, außer dass ich weiß noch wirklich bei deinem ersten Buch, ich war einfach so überrascht. Was heißt überrascht? Ich wusste ja, du interessierst dich immer fürs Schreiben und für Bücher und so, aber ich wusste ja nicht, wie du schreibst bis zu dem Zeitpunkt. Und es war einfach so, als würde ich ein Buch lesen, also von der Wertigkeit her, als würde ich ein Buch lesen, was ich einfach irgendwie vom Buchhandlungstisch, also was schon draußen ist, von Lektorinnen irgendwie lektoriert wurde und so weiter lesen. Also hochprofessionell einfach so. Und ich war so, wow, okay. Also es war so auch so, okay, sie kann es wirklich, wirklich gut. Also nicht nur so, dass sie es gerne machen würde, sondern sie kann es auch einfach. Und weil du hast einfach eine sehr schöne Art, mit Worten umzugehen, sehr bedacht mit Worten umzugehen und einfach auch nur, also in all deinen Büchern, und wir kommen gleich auf Georgia natürlich auch nochmal zu sprechen, diese ganzen Charaktere sind einfach so wundervoll. Ihr wisst ja, ich habe ja mein Mama-Leben und ich komme leider nicht so viel zum Lesen, wie ich es gerne würde. Und ich habe abends immer so meine Lesezeit halt wirklich kurz vor, also quasi zum Einschlafen. Das ist eigentlich immer so meine Einschlafbegleitung, das Lesen für mich. Und es ist immer so für mich so eine Art heiliger Raum, so. Der ist wirklich dann nur für mich. Also der Abend mit meinem Mann ist dann schon vorbei, in Anführungszeichen. Dann ist wirklich so diese paar Minuten, 10, 15, 20, eine halbe Stunde, die so nur für mich und mit den Figuren sind. Und ich freue mich dann immer schon auf diese Charaktere, so. Und das ist so schön, wenn man das schafft, finde ich, so richtig tolle Charaktere rauszuarbeiten in so einer Geschichte, die mich dann quasi halt immer über eine gewisse, je nachdem, was ich gerade für ein Buch lese, über Wochen oder ein, zwei Wochen oder zwei Monate so begleiten in meinem Leben. Und bei Georgia und allen anderen, die jetzt in diesem Buch vorkommen, war das einfach auch so. Und ich bin deswegen so gespannt natürlich jetzt auch nochmal auf die Version, weil ich kenne ja die Version vor Lektorat. Ja. Ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, du hast mir nochmal dann, ich habe nochmal ein drittes Mal, ich hatte zweimal die erste Version gelesen. Und dann, glaube ich, hatte ich nochmal irgendwie, ich glaube, nach dem Feedback von deiner Agentur hatte ich es nochmal gelesen. So, aber das war dann bei dir, dann die erste richtige Runde mit sozusagen Profis am anderen Ende. Und dann hast du natürlich nochmal die Runde mit dem Verlag gehabt. Und die kenne ich natürlich noch nicht. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, ich fand es von Anfang an hochprofessionell. Und es ist sicherlich einfach nochmal ein bisschen, weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht, was sich verändert. Es haben wahrscheinlich einfach ein paar Nuancen noch. Und ich bin sehr gespannt auf diese Nuancen. Aber lass uns dann mal über Georgia sprechen.
Okay.
Also, Georgia geht in eine Bar, begleitet eine Freundin.
Genau.
Das haben wir jetzt gehört. Was ist Georgia für ein Mensch? Wie lebt sie? Wo lebt sie? Wie alt ist sie ungefähr? Oder?
Georgia ist Anfang 20. Bitte fragt mich nicht, wie alt genau. Das steht in meinen Sheets zu Hause. Da müsste ich nochmal nachgucken.
Okay,
aber
20,
aber so 21, 22, so, sie ist Anfang 20. Wohnt in Melbourne. Also das spielt auch in Melbourne, das Buch. Und hat Linguistik studiert, ist jetzt aber fertig damit. Das hat sich geändert für dich.
Okay, ja.
Sie ist keine Studentin mehr. Okay, wo fange ich denn jetzt an?
Vielleicht nochmal ganz kurz die Zwischenfrage. Die in Anführungszeichen echte Georgia ist ab dem Moment, wo die Bar verlassen ist, eigentlich spielt, also die hat nicht Linguistik studiert und so.
Nein.
Wir haben hier eine ganz neue eigene Georgia.
Ich habe mir nur ihren Namen, ihre Heimatstadt und diese Anfangsszene habe ich mir geliehen. Genau,
mitgeliehen.
Ich habe
sie mit
gefragt.
Genehmigung, genau.
Genau. Das habe ich mir geliehen, habe sie gefragt, aber ab dann ist alles.
Ist eine ganz eigene Person.
Genau,
geworden.
Es ist eine ganz eigene Person geworden. Und genau, hat Linguistik studiert. Und sie hat, ist jetzt aber. Das Problem ist, sie hat Worte immer sehr geliebt.
Mhm.
Also sie hatte eine sehr große Leidenschaft für Worte, deshalb hat sie Linguistik studiert. Ist dann nur während ihres Studiums mit einem Mann zusammengekommen, der ihr so die Leidenschaft für Worte etwas genommen hat.
Mhm.
In deren Beziehung lief nicht alles rund. Die Dynamik war ein bisschen off, könnte man sagen.
Mhm.
Und also Stichwort verbale Gewalt. Ja, ist da ein Thema, Lügen, auch Erpressung, emotionale Erpressung, so diese ganzen Geschichten, alles das, was man eben mit Worten beim anderen erzeugen kann. Da hat Georgia eben negative Erfahrungen mitgemacht in ihrer Beziehung, während sie eben dieses Linguistikstudium gemacht hat. Dadurch ist ihr diese Leidenschaft abhanden gekommen. Jetzt hat sie aber dieses Studium, was ihr nichts mehr bringt, weil sie eben eher Angst vor Worten jetzt hat, weil sie herausgefunden hat, was für eine Macht, was für eine negative Macht dahinter auch stecken kann oder was man Böses mit Worten eben anrichten kann. Und ja, ein anderes Problem, was sich da bei Georgia ergeben hat, ist, dass sie ihre innere Stimme dadurch so ein bisschen verloren hat, dass sie sich selbst nicht mehr richtig, dass sie ja sich selbst nicht mehr vertraut und lebt jetzt so ein bisschen so ein kleines Zwischenleben und weiß jetzt eben nicht, wohin so richtig mit ihrem Leben. Sie hat jetzt dieses Studium beendet, hat aber noch einen Job, einen ganz interessanten Job. Okay. Und zwar, das hat sie auch
dürfen
schon...
Dürfen wir das spoilern? Oder ist das
dürfen wir schon spoilern.
Okay, weil es wirklich ein sehr spannender Job ist.
Ja, genau, sie arbeitet nämlich im Umweltamt in Melbourne. Den Job hat sie als Nebenjob während ihres Studiums schon begonnen. Und jetzt so aus der Not heraus hat sie das jetzt einfach zu ihrem Vollzeitjob oder Halbtagsstelle ist es eher gemacht, während sie halt versucht herauszufinden, was sie jetzt mit ihrem Leben machen soll. Und dieser Job im Umweltamt ist ein ganz besonderer. Und zwar beantwortet sie Baumliebesbriefe der Melbourner Bürger. Und zwar ist es an etwas Echtem angelehnt. Und zwar haben Bäume in Melbourne tatsächlich E-Mail-Adressen.
So verrückt.
Das ist wahr.
Wie hast du das eigentlich rausgefunden?
Das war Zufall. Also wir können darauf gleich nochmal eingehen. Ja. Aber es ist eben echt. Also man kann damals, also vor Jahren, hat das Melbourner Umweltamt ein Projekt ins Leben gerufen, wo sie eben jedem Baum in der Stadt eine E-Mail-Adresse gegeben haben, sodass Bürger die Schäden an Bäumen einfach darüber melden kann. Man kann dann über eine App diesen Baum anklicken und dann sagen, okay, dieser Baum sieht schlecht aus, bitte kümmert euch um den.
Zu wenig Wasser oder was weiß ich, Pilzbefall, was auch immer. Also irgendwie kann man halt dann die Schäden melden.
Genau, also wenn irgendwas damit ist. Das war so deren Gedanke. Aber damals ist es tatsächlich dann so gewesen, dass aus der ganzen Welt Leute angefangen haben, Liebesbriefe über diese E-Mail-Adressen zu schicken. Also sei es an Personen, aber vor allem halt auch an die Bäume. Also die Leute haben dann angefangen, Liebesbriefe zu schreiben. Und auch das ist wahr. Das ist wirklich passiert. Ich habe das aber als Rahmen eben genommen für mein Buch. Ich glaube, dass dieses Projekt in echt ein bisschen mittlerweile abgeebbt ist. Das ist ein paar Jahre her. Aber in dem Buch sind wir immer noch voll dabei. Die Leute schreiben Liebesbriefe an diese Bäume. Und Georgia ist ein Mensch, der diese Briefe beantwortet. Das heißt, sie geht ins Umweltamt, öffnet ihre E-Mails, liest sich diese Liebesbriefe durch, die die Leute schreiben und beantwortet sie dann als der Baum, an den diese Nachricht geschrieben wurde.
Das heißt, dass sie schon auch noch mit Worten zu tun hat.
Genau. Also,
ihr eigentlich Interesse nicht ganz weggebrochen ist.
Nein, also gerade auch im Umweltamt, in ihrem geschützten Raum und gerade auch schriftlich fällt es ihr so ein bisschen leichter.
Ja, schön. Ja, gut. Und was dürfen wir noch über das Buch erzählen?
Was wir noch erwarten dürfen, ist dann, dass Austin...
Es gibt einen männlichen Protagonisten.
Es gibt einen männlichen Protagonisten. Es ist eine Liebesgeschichte, falls wir das noch nicht erwähnt haben.
Nein, wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Es ist ein Liebesroman. Ja. Und wir haben von der Bar gesprochen, in der Georgia ihre beste Freundin begleitet. Und es ist kein Musiker, der da auf der Bühne steht, auf den ihre beste Freundin steht, sondern ein Soundtechniker oder so. Wir wissen es da noch nicht. Und Georgia sieht ihn und fühlt sich irgendwie, irgendwie ist da schon ein Sparkle, aber auch irgendwie so ein bisschen eine Angst, weil Georgia und die Liebe, wissen wir jetzt, ist nicht so eine tolle Sache. Und dann aber nur ein paar Tage später geht Georgia ins Umweltamt und sie hat einen neuen Arbeitskollegen. Und der neue Arbeitskollege ist ausgerechnet dieser Typ, auf den ihre Freundin steht und der da auf der Bühne war. Und der jetzt der neue Arbeitskollege von Georgia eben wird. Aber das Besondere daran ist, dass Austin gehörlos ist. Er ist taub. Und genau, dadurch entsteht eine neue, besondere Form der Kommunikation zwischen den beiden, die sich eben gerade auch mit den Liebesbriefen und den internen Chatprogrammen des Umweltamts und so weiter dann beschafft. Ja. Und Giorda lernt dadurch eine neue Form des Ausdrucks kennen. Also so viel können wir vielleicht verraten.
Ja, genau. Und dann geht es eigentlich um die Geschichte zwischen Austin und Giorda.
Ja, genau.
In dem Buch, genau. Und ich glaube, als du den Verlagsdeal bekommen hast, wo warst du da?
Da war ich... Ich war dann...
Du warst nicht so weit weg von Georgias Heimat, oder?
Nein, ich war in Australien. Ich war da an der Westküste Australiens. Aber ich habe die Nachricht am Morgen erhalten, dass ich den Vertrag habe und bin noch am selben Tag nach Melbourne geflogen. Also wir hatten schon einen Flug gebucht. Also es war jetzt nicht, dass wir dann extra nach Melbourne geflogen sind, sondern nee. Also an dem Tag, wo ich nach Melbourne geflogen bin, habe ich auch die Zusage vom Verlag bekommen.
Mega schicksalshaft.
Ja. Wie es immer so ist. Also.
Ja, Wahnsinn. Also das heißt, du hast dir auch dann alles nochmal vor Ort angucken können und auch gewisse Parks und Bäume. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern. Aber das heißt, dass du dann nochmal richtig Georgia-Luft schnappen konntest. Und ich kenne ja auch die Fotos, die du uns dann geschickt hast. Und es sah wirklich traumhaft aus. Also ich finde, dieses ganze Setting in dem Buch da in Melbourne ist auch nochmal richtig gut gelungen. Man fühlt sich da in eine andere, einfach in eine andere Stadt katapultiert, in ein anderes Leben, auch in eine andere Klimazone, was ja irgendwie auch so ein bisschen schöner ist. Und finde ich voll cool, dass du das alles nochmal auch vor Ort gesehen hast. Ja, ich meine, du hast ja auch nochmal eine Folgegeschichte geschrieben. Das sei mal hier so vielleicht schon mal vorweg.
Das vierte Buch.
Genau, das vierte Buch ist dann, und das spielt natürlich auch nochmal in diesem Setting. Da hast du dann auch nochmal deine Recherchearbeiten auch damals gemacht. Was ich jetzt hier aber sehr spannend fand, auch in dem Buch, weil du hast sehr viele Themen drin. Also zum einen das Ganze mit der verbalen Gewalt zum Beispiel. Du hast aber eben auch gehörlos sein. Also ich meine, das ist ja etwas, was jetzt mal per se man sich nicht so wirklich vorstellen kann als hörender Mensch. Ja. Ne? Und da muss man schon recherchieren oder irgendwie sich wirklich stark hineinversetzen, um so dieses ganze Leben als gehörloser Mensch wirklich mal auf Papier zu bringen und diesen Alltag und diese Herausforderungen und auch dann nochmal diese Herausforderungen in der Kommunikation zwischen einer hörenden Person und einer gehörlosen Person. Wie bist denn du da vorgegangen? Also wie hast du das angegangen, das Thema?
Also man muss dazu sagen, dass ich während meines Bachelorstudiums damals einen Kurs in Gebärdensprache gemacht habe und der wurde von zwei gehörlosen Frauen geleitet. Und damals habe ich eben hautnah miterlebt, wie einfach ich die verstehen konnte, ohne dass halt irgendwas gesprochen wurde. Also wir hatten nur diese zwei gehörlosen Frauen, die uns Hörenden alle zwei beigebracht haben. Und außer einer Tafel vielleicht, wo sie mal was ranschreiben konnten, haben sie wirklich keine Hilfsmittel gebraucht. Und das fand ich total beeindruckend. Also ich dachte, die können mehr als ich. Mhm. Weil sie können sich mit mir verständigen, auf jeden Fall. Aber ich nicht unbedingt mit ihnen, weil ich nicht so richtig weiß, wie
man so halbverbal, also nicht nonverbal kommuniziert.
Genau, also genau. Und das fand ich immer sehr, das fand ich augenöffnend damals schon, dass ich dachte, okay, gut, wieso sind die dann eigentlich die Ausgegrenzten, wenn sie doch eigentlich mehr Skills haben als wir? Ja. Also nur, weil wir in der Mehrheit sind. Ja. So, das fand ich schon immer einfach unfair. Mhm. Und dazu kommt, dass ich, wir können die Gebärdensprache lernen, aber sie können nicht lernen zu hören. Also dementsprechend ist es auch in unserer Verantwortung so ein bisschen, da was zu machen. Und ich hatte dadurch immer... Ich sage jetzt mal ein Interesse an dieser gehörlosen Kultur und habe immer mal so Dinge verfolgt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gehörlose Freunde hatte oder so. Aber ich habe dann natürlich auch sehr viel recherchiert, aber von meinem Wissen auch, was ich damals irgendwie hatte, einiges einfließen lassen. Und ich habe auch Kontakte geknüpft. Also ich hatte eine Sensitivity-Readerin, eine taube Person, die sich das alles durchgelesen hat. Und die mir dann auch so bei Fragen.
Feedback geben konnte, ob das überhaupt realistisch ist. Genau. Also ich meine, man maßt sich ja gewissermaßen an, dass man so die Perspektive schreibt. Ja. Das muss man halt, also was heißt, muss man abklären. Aber wenn man jetzt irgendwie verantwortungsvoll damit umgehen möchte, sollte man das natürlich abklären. Aber auch das finde ich wirklich echt stark, dass dir das so gelungen ist. Und ich fand es unfassbar interessant, da als Leserin einen Einblick in diese Welt und in das Leben zu bekommen. Und ich finde, das gibt einem schon zu denken. Und deswegen ist es für mich auch nicht einfach irgendwie ein Liebesroman, sondern man lernt da schon sehr viel über gerade jetzt diese beiden Themenbereiche, wie ich das gesagt habe, mit der verbalen Gewalt und so solchen toxischen Beziehungen und auf der anderen Seite eben das Leben von gehörlosen Menschen. Und ja, das fand ich extrem lehrreich einfach an diesem Buch, muss ich sagen. Und es hat mir da auch gewissermaßen gerade beim gehörlosen Thema total die Augen geöffnet. Und ja gut, vielleicht mit den Kindern ist es dann so, mit den kleinen Kindern so das erste Mal, wo man so selber dann irgendwie mal in Berührung kommt, wie kann ich mit einem Menschen kommunizieren, der noch nicht die Sprache einfach im Sinne von verbaler, wörtlicher Sprache mit mir sprechen kann, aber natürlich doch die ganze Zeit kommuniziert, ne?
Ja, also, auch da, also es gibt ja so Babygebärden zum Beispiel.
Stimmt,
ja. Die kann man Babys beibringen und bevor sie sprechen können, kann man dann mit denen kommunizieren. Ja, also und oder Gebärden helfen auch zum Beispiel bei Mehrsprachigkeit, mehrsprachigen Erziehung bei Kindern. Also es hat eigentlich nur Vorteile, diese Sprache zu können.
Ja, klar, total, total. Also, und Georgia und Austin haben ja dann auch ein ganz besonderes Erlebnis, also ich viele besondere Erlebnisse, aber ich zähle jetzt mal auf eins ab, nämlich wie ist das eigentlich, wenn man als gehörloser Mensch mal richtig Party machen möchte?
Ja, also. Genau. Es gibt sogenannte Gehörlosenpartys. Auch die gehörlose Menschen mögen es zu feiern.
Mögen Musik.
Mögen Musik vor allem auch. Genau, also Musik ist auch ein Thema in dem Buch indirekt, einfach weil Austin gerne mit Musik zu tun hat.
Ja, ist ja. Tontechniker, ne? Also.
Genau, nicht Tontechniker, aber Lichttechniker.
Also, okay, aber also da in diesem Umfeld mit Musik und Bühne also, einfach da. Ja, ja.
Genau, also je basshaltiger, je mehr Vibration, desto mehr kann man als Mensch diese Musik eben auch mit dem Körper hören. Und das machen gehörlose Menschen. Also genau, die hören einfach mit ihrem Körper und das können sie auch. Und dementsprechend gibt es auch Partys, wo dann die Musik ordentlich laut gedreht wird. Also so, dass auch taube Personen brauchen dann Ohrstöpsel, auch wenn die nichts hören. Ist es einfach, genau.
Ja, okay. Krass. Und ja, das darf man als Leser, Leserin mit auf so eine Party kommen in deinem Buch. Ja. Und die Georgia eben auch, die das dann zum ersten Mal kennenlernt und sich dann da eben und man sich selber eben als hörender Leser, Leserin dann auch zum ersten Mal als die Minderheit sozusagen fühlt. Ne?
Ja, es ist auch tatsächlich eine Szene noch hinzugekommen, die du nicht kennst, also eine neue, wo das auch nochmal krasser dargestellt ist, und zwar Austin lebt in einer WG mit zwei anderen gehörlosen Menschen und es gibt jetzt eine Szene, wo Georgia eben die kennenlernt und sie als einzige Hörende eben zu dieser gehörlosen WG kommt und da wird es noch deutlicher, wie das dann ist, als Minderheit zu sein. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, es ist wahrscheinlich eine meiner Lieblingsszenen geworden jetzt. Cool. Weil die wirklich schön ist und meine Sensitivity-Readerin hat sich auch richtig darüber gefreut, über diese Szene. Also.
Okay, also jetzt bin ich ja noch.
Ich will jetzt auch keine Erwartung.
Nein, du sollst Erwartung machen. Nein, also deswegen, wenn ihr Interesse habt, unbedingt das Buch vorbestellen. Wenn ihr den Podcast vor dem 30.05. hört, könnt ihr vorbestellen. Bei der Buchhandlung eurer Wahl, aber auch online natürlich. Die Links packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr nach dem 30.05. hört, könnt ihr es sofort euch kaufen oder auf euer E-Reader laden. Also das ist, weil ich finde, das sind wirklich wertvolle Szenen. Und es ist, wie gesagt, das ist mehr als nur einfach zum Einschlafen abends zu lesen, bringt das einen einfach irgendwie weiter, solche Bücher zu lesen, die einfach solche Dinge thematisieren, indem sie einfach die Geschichte erzählen und indem man nicht irgendein Sachbuch liest oder irgendein, weiß ich nicht, sondern einfach mal das miterlebt. Und das finde ich eben so cool. Also deswegen unbedingt lesen und vorbestellen. Und ihr seht, es ist ein wunderschönes Cover. Ich meine, ihr wisst ja, ich habe meine eigenen Themen, meine eigene Meinung zu Bücherregalen. Hier bin ich natürlich absolut 100%ig befangen. Das gebe ich ganz offen zu.
Ja.
Aber ja, wenn ihr Bock habt auf die Geschichte, wenn ihr minimalistisch unterwegs seid, wie ich mit dem Bücherregal, dann könnt ihr euch natürlich das auf einen E-Reader packen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe noch einen Platz in meinem Bücherregal, ich habe noch einen Platz in meinem Bücherregal, natürlich geschaffen, ist ja klar. Dann mit einem wunderschönen Cover ausgestattet, dieses Buch. Und ja, vielleicht magst du zum Abschluss nochmal sagen, wie fühlt sich das jetzt für dich an, so kurz vor der Veröffentlichung? Wie geht es dir damit, jetzt Georgia und Austin so in die Welt zu lassen?
Ja, es ist schon seltsam. Ja. Also ich glaube, ich habe das Buch zu Ende geschrieben, wann war denn das? 22?
Ja. Ja.
Ich glaube, es war 2022.
War als unser zweites Kind auf der Welt war, habe ich das zum ersten Mal auf meinem E-Reader lesen dürfen.
Ja, ja,
genau.
Und es kommt jetzt eben im Mai 25 raus. Also das hat ein paar Jahre gedauert.
Ja, ja, ja.
Ich habe diese Geschichte mittlerweile unzählige Male gelesen. Ich habe jetzt, also angekündigt wurde das Buch letzten Oktober. Seitdem mache ich persönlich auf Social Media Marketing dafür. Und jetzt ist der letzte Monat angebrochen und mir geht langsam die Luft aus. Also wo es wirklich, also ich bin bereit, dass es rauskommt.
Ja.
Ich freue mich, ich habe keinerlei Erwartungen. Ich freue mich einfach nur, dass ich sagen kann, ich habe meinen Traum erfüllt. Ja. Also das freut mich wirklich total. Und bin natürlich gespannt, was die Leute sagen, ob es denen gefallen wird. Aber wie gesagt, ich bin auch fein damit, wenn nicht, weil ich habe gegeben, was ich konnte. Wenn ich einen Menschen irgendwie damit erreichen kann, dann bin ich schon sehr happy.
Ja, du hast ja schon viele Menschen damit erreicht.
Ja, aber wenn jemand das liest und jetzt irgendwie denkt, ach, das hat mir irgendwie was gebracht, dann der nicht zu meiner Familie gehört.
Ja, das haben ja auch andere Bekannte schon reinschnuppern dürfen, sage ich jetzt.
Ja, aber alle, die mich kennen. Also wenn,
ja, okay.
Ich sag mal so.
Aber gut, aus dem Verlag hast du mir auch schon erzählt, die eine Lektorin, die grammatikalisch und Rechtschreibsachen lektoriert hat, die ja nichts mit deiner Familie, nichts mit deinen Freunden zu tun hat, fand es auch schon gut.
Die fand's
also
auch
grandios, würde ich sogar sagen. Ich muss jetzt hier auch mal ausschmückende Worte nutzen. Aber
ja.
Und sie sagte auch schon, sie würde gerne die Fortsetzung das lesen. Stimmt. Die Fortsetzung handelt dann übrigens über, oder darf man überhaupt irgendwas sagen? Aber egal, ich sage nichts zu der Fortsetzung. Wenn ihr Bock auf eine Fortsetzung habt, wenn ihr Silent Promises, wir haben den Titel noch gar nicht erwähnt.
Oh Gott, wir haben den Titel noch nicht erwähnt. Silent Promises.
Silent Promises it is. Wenn ihr Silent Promises lest und dann sagt, hey, ihr wollt nochmal in diese Welt weitertauchen, dann schreibt Sophie, schreibt es in die Welt, teilt es mit Freunden. Je erfolgreicher dieses Buch wird, desto eher wird die Buchbranche zuschlagen und sich auch das bereits geschriebene weitere Manuskript sichern, was wirklich auch mega cool ist, aber also wirklich, wirklich mega cool. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß mit Georgia und Austin, die wirklich ganz herzens wunderbare Menschen sind. Und ich freue mich für euch, wenn ihr sie mit in euer Leben lasst, sei es abends vorm Einschlafen oder vielleicht auf der Couch oder irgendwie in der Bahn, im Flieger, wo auch immer, am Strand, wenn ihr noch eine Urlaubslektüre braucht. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Aber ihr wisst, ich bin voreingenommen. Einerseits, auf der anderen Seite, ihr wisst, ich stehe hinter dem, was ich sage. Ich bin authentisch und ich mag dieses Buch sehr gerne. Ich freue mich darauf, es zu lesen. Ja, in diesem Sinne. Danke, dass du hier warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Ich habe mich sehr gefreut.
Wir haben auch noch einige Themen uns mal überlegt, so zum Thema Bücher und Minimalismus, Kunst und Minimalismus.
Genau.
Und wenn du Bock hast, irgendwann nochmal darüber zu sprechen oder über ein nächstes Buch,
sehr gerne.
Dann sehen wir dich vielleicht und hören dich wieder bei Zufrieden. Alles Gute und viel Erfolg bei deiner Buchveröffentlichung. Ciao.
Bis dann.
Tschüss. Vielen Dank, dass du das Interview bis jetzt gehört hast. Falls es dir gefallen hat, dann empfehle die Folge doch gerne an Freunde, Familie, weiter gerne auch über Social Media oder Messenger-Dienste. Folge Sophie oder mir auch gerne auf Instagram. Gib uns einen Daumen nach oben, ganz viele Sterne. Und wenn du Lust hast, lies natürlich jetzt gerne in Silent Promises rein oder bestell noch vor, wenn es vor dem 30.05. ist. Und wenn du jetzt aber Lust hast, auch noch weitere Interviewfolgen zu hören, ich habe noch ein anderes Interview auf meinem Podcast geführt und das ist die Folge 49. Vielleicht hören wir uns da ja gleich wieder. oder du bist jetzt im Lesefieber. So oder so, alles Liebe. Mhm.